Branche vor neun. Eine Woche, ein Talk. Der Reise vor neun Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.
Wir begrüßen zur allerletzten Ausgabe des Jahres 2024 natürlich, wie immer an dieser Stelle, der Chefredakteur von Reise vor neun, Christian Schmicke.
Und Audiovisions-Chefin Sabrina Gander.
Christian, das Jahr ist einfach um in ein paar Tagen. Ging dir das auch so, dass das jetzt doch ein bisschen flott ging im Dezember?
Ja, es war ja auch noch relativ viel los, ne? Und da fliegt die Zeit nur so dahin, das ist wahr.
Wir blicken jetzt schon mal vorne in das Jahr 2025. Da hören wir uns wann wieder, lieber Christian?
Das wird am 9. Januar sein. Da erscheinen wir mit dem ersten Podcast 2025.
Und hast du denn eigentlich, wenn du so auf das Jahr 2025 schaust, jetzt mal nur für die Branche, ein gutes Gefühl? Oder was für Themen werden uns vielleicht auch im nächsten Jahr begleiten, gleich am Anfang?
Naja, grundsätzlich sieht es ja so aus, als würde das Reisegeschäft auch weiterhin noch ganz gut laufen insgesamt. Nichtsdestotrotz gibt es da natürlich einige Fragezeichen. Zum einen stehen ja im Februar Bundestagswahlen an und dann wird sich zeigen, wer und in welcher Konstellation die neue Bundesregierung stellt und was die so zustande bringt. Und dann sind natürlich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Land auch nicht ganz optimal für, sagen wir mal, ein Konsumverhalten, das sehr stark auf Hedonismus ausgelegt ist.
Dann werden wir mal schauen, was das neue Jahr bringt. Bis dahin haben wir jetzt aber erst nochmal einen Talk der Woche mit zwei ganz besonderen Herren, die sich zusammengetan haben, Christian.
Genau, passend zum letzten Talk des Jahres reden wir mit zwei, ich sag mal, Elder Statesmen so ein bisschen über das große Ganze. Die beiden Elder Statesmen, ich hoffe, Sie nehmen mir das nicht übel, heißen Günter Ihlau und Dr. Wolfgang Isenberg. Günter Ihlau war sehr lange in Diensten der TUI. Er war da unter anderem der Direktor für internationale Beziehungen und er hat den Krisenstab geleitet eine Weile. Und er war auch Koordinator eines Thinktanks, der sich Leisure and Tourism bei der TUI AG nannte und der sozusagen so ein bisschen jenseits des Tagesgeschäfts über die Zukunft nachgedacht hat. Und in diesem Thinktank war auch Wolfgang Isenberg aktiv, der den meisten als Direktor der Thomas-Morus-Akademie noch in Erinnerung sein dürfte. Und heute ist er nebenbei noch wissenschaftlicher Leiter der Project M Strategieberatung für Tourismus. Und die beiden haben kürzlich ein 10-Punkte-Thesenpapier formuliert, in dem sie mitteilen, was sich an der Touristik und in der Touristik ändern muss, damit Tourismus auch künftig noch erfolgreich funktionieren kann.
Ja, und warum sie das überhaupt getan haben, auch in diesem Duo, das erklären sie auch gleich. Hier kommt auf jeden Fall der Talk der Woche. Ganz viel Spaß damit und wir wünschen schon mal ein frohes Fest.
Hallo Herr Ihlau, hallo Herr Isenberg.
Hallo, schönen guten Tag, Herr Schmicke.
Sie haben vor kurzem ein 10-Punkte-Thesenpapier zur Zukunft des Tourismus verfasst. Was hat Sie beide dazu getrieben, das zu tun?
Auslöser dieses 10-Thesenpapiers sind die Demonstrationen im vergangenen Sommer in verschiedenen spanischen Zielgebieten. Die waren zu beobachten in einer Heftigkeit, wie wir es bisher noch nicht erlebt haben. Also die gesamte Branche hat derartige Demos auf der Straße noch nie gesehen. Und hier zeigt sich eine Entwicklung, bei der wir glauben, dass man früh genug präventiv einschreiten muss, weil man kann auf die Dauer Tourismus gegen den Wunsch und Willen der Bevölkerung nicht richtig machen und gestalten. Und aus dieser Einsicht heraus haben wir uns überlegt, wo brennt es noch, wo tut es noch weh, wo sind eventuelle Risiken? Und das führte dazu, dass wir glaubten, es ist richtig, präventiv etwas zu unternehmen, um auf mögliche Risiken in der Zukunft früh genug hinweisen zu können.
Und was hat Sie bewogen, das gemeinsam zu tun, Herr Isenberg?
Ja, das waren auch gemeinsame Erfahrungen, die sehr unterschiedlich gelaufen sind. Auf der einen Seite Herr Ihlau in einem großen Konzern und ich eher außerhalb, also etwas mit der Brille des Forschers und des Pragmatikers zu sehen, was verändert sich, wo muss sich was verändern, einfach einen Beitrag dazu zu leisten, Tourismus neu zu denken oder weiterzudenken, um damit auch gewisse Reflexionsschleifen einzuziehen, die wir im Augenblick so etwas vermissen in der Branche, die sehr stark getrieben ist durch den Veränderungsdruck und wir eigentlich in der Position sind zu sagen, ja, wir sehen das, wir wollen das eigentlich inhaltlich konstruktiv begleiten letzten Endes.
Die Vehemenz, mit der manche Proteste gegen den Massentourismus vorgetragen werden, ist ja auch insofern bemerkenswert, als Corona ja noch gar nicht so lange her ist. Und das war ja eine Zeit, in der ja die Leute nicht reisen konnten und in der in vielen Destinationen, auch in solchen, in denen jetzt gerade demonstriert wird, tatsächlich einige Not herrschte, was wirtschaftliche Umstände anging. Und während Corona haben wir uns ja auch alle viele Gedanken darüber gemacht, wie wird das den Tourismus verändern? Werden sich Nachfragemuster langfristig ändern oder nicht? Und was wir jetzt feststellen, wenn ich das so ja ein bisschen verallgemeinernd sagen darf, ist, dass sich sehr wenig gegenüber vor Corona verändert hat, was die Reisemuster der Deutschen angeht. Glauben Sie, dass es dennoch mittel- und langfristig eine Möglichkeit gibt, dass sich da etwas tut?
Also wir haben bei den Reisen ja ein sehr starkes verharrendes Moment. Das zeigen ja die aktuellen Untersuchungen auch zur Einstellung von Umweltfragen, dass man weniger bereit ist, auch höher zu investieren oder Verhaltensweisen zu ändern. Und von daher glauben wir aufgrund dieses Verharrensmoments, dass es stärker darauf hinauslaufen wird, intensiv Erlebnisse zu sammeln und dass jetzt dann, um die einschränkenden Faktoren ein Stück auch zum Tragen zu bringen, Veranstalter und Destinationen gefordert sind, hier die entsprechenden Punkte einzubauen, nicht? Also die Frage der Umweltorientierung, dass das auch im Interesse der Reiseveranstalter oder der Akteure, der Stakeholder sein muss, hier bestimmte Barrieren, bestimmte Änderungen, die aber letzten Endes nicht das Reiseerlebnis einschränken, sondern einfach die Verantwortung übernehmen, entsprechende Verfahren zu berücksichtigen, um dann auch das Thema Nachhaltigkeit einzulösen, was ja an vielen Stellen schon passiert in den Hotels. Das heißt, dieser Weg muss stärker beschritten werden, um letzten Endes die Möglichkeiten des Reisens auch in Zukunft erhalten zu können.
Herr Ilau, Sie kennen das Spiel ja sehr genau aus der Innenperspektive eines großen Konzerns. Wie groß ist denn Ihrer Einschätzung nach da tatsächlich die Veränderungsbereitschaft in der Branche?
Die Branche musste sich im Grunde genommen seit Beginn des großen Tourismus, seitdem also Tourismus zu einem der bedeutendsten Industrien weltweit geworden ist, permanent verändern. Man kann also der Branche nicht vorwerfen, sie sei erstarrt oder nicht veränderungswillig, das auf keinen Fall. Was aber hier sich entwickelt, ist eine Sache, die für uns alle neu ist, und zwar ein Widerwille von Teilen der Bevölkerung gegen den Tourismus. Wir sind nämlich an was anderes gewöhnt. Wir sind daran gewöhnt, dass wir herzlich willkommen sind, dass man uns braucht, dass man uns wünscht, dass wir Vorteile bringen, etc. Und hier ist erstmalig das Phänomen zu erkennen, dass Teile der Bevölkerung in manchen Zielgebieten, ich bin da etwas zurückhaltend, wie Sie merken, die Nase voll haben vom Tourismus. Und das ist eine Sache, die müssen wir lernen und müssen versuchen, mit Konzepten der Ganzheitlichkeit auf diese Protestierenden zuzugehen. Das ist leicht gesagt, schwer getan. Da kommt man auch in eine Gemengelage, die nicht ganz ohne ist. Aber das ist jedenfalls für uns ein neues Phänomen, mit dem wir uns aber auseinandersetzen müssen.
Es kommt ja auch noch dazu, dass die Gesellschaften in den Zielgebieten sich verändert haben, nicht? Also, dass wir mittlerweile ausgeprägte Zivilgesellschaften haben, die auch nicht mehr in dem Maße vom Tourismus direkt abhängig sind. Also nehmen Sie zum Beispiel die Balearen oder die Kanaren, die ja dann auch Einkommensmöglichkeiten außerhalb des Tourismus haben und die dann mit einer ganz anderen Haltung eigentlich auf das Phänomen Tourismus zugehen.
Also einem stärkeren Selbstbewusstsein auf Seiten der Destination?
Ja. Und das ist auch angebracht, weil die Destinationen leisten ja auch eine Menge. Aber es geht hier nicht darum, dass man Destinationen von der Industrie irgendwie abtritt, sondern hier geht es darum, dass man gemeinsam mit der Destination, mit der lokalen Bevölkerung etwas zustande bringt. Und da gibt es ja die entsprechenden Instrumente, die Dr. Isenberg vorhin auch schon angesprochen hat. Also da müssen wir auch nicht so viel neu erfinden, wir müssen es nur anwenden.
Sie beschreiben in Ihrem Papier ja die bisweilen gegensätzlichen Interessen der Akteure, auch der Akteure, die da vor Ort in den Zielgebieten sind. Und Sie erklären, Destinationsmanagement sei nun gefordert, sowohl ökonomische, soziale als auch ökologische Veränderungsprozesse angemessen zu berücksichtigen. Das ist ja nicht ganz einfach, weil es immer Leute gibt, die sehr intensiv von dem Tourismus, so wie er jetzt gerade ist, profitieren und die auch reich damit werden durchaus oder wohlhabend zumindest. Und es gibt andere, die sehen für sich diese Vorteile nicht. Wie kann das gelingen, das unter einen Hut zu bringen?
Das ist eine komplizierte Frage, das letzten Endes auf die Schnelle zu beantworten. Das setzt aber voraus. Wir haben ja auch beschrieben, dass wir eigentlich über die Probleme ja wissen. Und im Augenblick ist ja gefordert, das Interesse oder die Bereitschaft, Veränderungsprozesse einzuleiten. Das heißt, in manchen Destinationen sehen wir ja auch so die Versuche, etwas zu tun, aber man hat manchmal den Eindruck, dass sie nicht zu Ende, dass man intensiver über die Umsetzung nachdenken könnte, dass also viele Interessen eine Rolle spielen, auch der Gäste. Also das ist jetzt keine Kritik an den Destinationen. Da muss man ja auch sehr vorsichtig sein, dass wir von außen nicht einfach den Destinationen die Verantwortung überlassen oder denen aufbürden wollen, sondern das ist ein gemeinsamer Prozess, wo man einfach darüber nachdenken muss. Wir wissen die Dinge und wer ändert denn letzten Endes was? Oder wer ist bereit, auch Konsequenzen zu ziehen? So, und das muss man sich gemeinsam, wir merken das ja hier in der deutschen Politik auch, zu sagen, das und das muss sich ändern und sind wir bereit, die Konsequenzen auch daraus zu tragen. So, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, den wir benötigen, eben eine offene Auseinandersetzung über Interessen und über Nachteile und auch schaffen wir einen Ausgleich. Das, glaube ich, ist ein mühsamer Prozess, den wir auch wollen. Sollte.
Vor allem dürfen wir nicht mit dem deutschen Oberlehrerfinger daherkommen. Das wäre das Dümmste und Falscheste, denn wir dürfen nicht vergessen, wir sind auch als Deutschland Zielgebiet. Auch wir empfangen Millionen von Touristen, sind an 12. Stelle, glaube ich, der Empfängerländer. Und auch wir haben Probleme in Heidelberg, in Rüdesheim etc. Also wir wissen es nicht besser. Wen wir aber vertreten, Herr Dr. Isenberg und ich, wir vertreten auch unsere Kunden und bemühen uns, es unseren Kunden in den Zielgebieten komfortabel zu gestalten, weil die Kunden sollten nicht unter Auseinandersetzungen leiden.
Ja, und die Punkte, Herr Ilau, um das aufzugreifen, die wir ja da formuliert haben, beziehen sich ja auch auf die deutschen Destinationen, nicht? Das ist ja nicht nur der Blick in die ausländischen Zielgebiete, sondern auch, der betrifft ja auch das Thema hier. Und da haben wir die gleichen Probleme, nicht? Oder die gleichen Fragen, die auftauchen.
Aber liegt nicht denn der Schlüssel zur Veränderung bestimmter Prozesse genau in den Destinationen? Wenn man sich die Kanaren oder auch die Balearen anguckt, da gab es ja immer mal wieder Bemühungen und gibt es auch jetzt Bestrebungen, beispielsweise die private Ferienvermietung zu begrenzen in irgendeiner Form, aber auch beispielsweise Hotelneubauten zu limitieren oder gar zu stoppen. Dann ändert sich irgendwann mal wieder die Regierung und alles geht von vorne los, weil die alles anders machen wollen. Wie kann man von hier aus vielleicht dabei helfen, da einen konstruktiven Prozess in Gang zu bringen, der auch, um dieses abgedroschene Wort zu benutzen, nachhaltig funktionieren kann?
Also Sie haben den Punkt getroffen. Es handelt sich, wenn man an die Umsetzung im Zielgebiet denkt, im Grunde genommen um eine politische Machtfrage. Nun ist es aber so, dass die Industrie, die Tourismusindustrie in den angesprochenen Zielgebieten der wichtigste Wirtschaftsfaktor ist. Es ist jeweils das Rückgrat der Industrie, besonders auf die Kanäle, die Sie angesprochen haben. Das heißt also, die Bedeutung dieser Industrie und auch der Einflussfaktor dieser Industrie, und jetzt komme ich auf die Machtfragen zurück, ist nicht zu unterschätzen, sondern die Industrie hat Möglichkeiten, auch Einfluss zu nehmen, einen normalen und gesunden Einfluss zu nehmen, einen positiven Einfluss zu nehmen auf die lokale Politik. Und darum bemüht man sich auch. Noch einmal, auch die Industrie hat ja kein Interesse, dass man einer unzufriedenen Bevölkerung gegenübersteht. Das würde sich der
Nun sagen ja manche, die Erfahrungen der jüngeren Vergangenheit, beispielsweise große Brände rund ums Mittelmeer, andere Naturkatastrophen, manchmal hatten die da auch auf einmal zu viel Wasser und es gab Überschwemmungen und Ähnliches, das alles werde möglicherweise dann doch zu einer Verlagerung von Reiseströmen führen. So Stichwort Coolcation, ne? Also im Sommer fährt man dann vielleicht doch in Gebiete, in denen es gemeinhin etwas kühler ist als rund ums Mittelmeer. Oder Sie erwähnten in Ihrem Papier auch die Wiederentdeckung der Sommerfrische. Sind das tatsächlich relevante Trends, die in Zukunft eine größere Rolle spielen könnten? Oder sind das eher Nebenerscheinungen?
Also es sind schon Nebenerscheinungen, das muss man sagen. Aber die Geschichten dieser Nebenerscheinungen sollten wir erzählen, um auch andere Narrative des Reisens zu haben. Nicht? So der Punkt Coolcation lässt sich ja, wird es auch nur ein langfristiger Veränderungsprozess sein. Die Zahlen, die Menschen, die 40 Grad plus ertragen können im Sommer, wird ja auch nicht wachsen. Das wird für viele eine Belastung sein. So, das heißt aber, wir haben eingespielte Regionen. Da muss sich sowohl bei den Menschen etwas ändern, die diese Zielgebiete besuchen. Das heißt, wenn sie gesundheitlich das nicht ertragen, verkraften können, dass sie dann einfach in die Vor- oder die Nachsaison gehen. Und die Zielgebiete müssten einfach sehen, wie schaffe ich es hier auch einen Ausgleich über das Jahr hinzubekommen und was muss ich eigentlich machen, um in den Spitzenzeiten, wo ich die hohen Temperaturbelastungen habe, die Aufenthaltsqualität gewährleisten kann und auch eine gesundheitsrelevante Aufenthaltsqualität letzten Endes bieten kann. Das heißt, dieser Druck, der Veränderungsdruck ist ja da. Wie viel? Und die nördlichen Regionen beginnen ja schon mit ihren Kapazitätsgrenzen zu winken. Und das muss man ja auch sehen. Dieser Veränderungsprozess ist ja nicht von heute auf morgen zu gewährleisten. Und ich glaube, dass es eher auch eine Erscheinung ist, um deutlich zu machen, wir müssen sehen, wie sich die Struktur in den Zielgebieten, die nachgefragt sind, ändern kann, dass man da rechtzeitig darauf hinweist. Und es gibt bestimmte Reisemuster, die werden sich einfach nicht so schnell ändern. Und das hatte eben was mit den wärmeren Zielgebieten zu tun.
Und es ist nicht blanke Theorie, sondern ich habe vor einigen Wochen höchstpersönlich erlebt, dass Hitzeflüchtlinge aus dem arabischen Raum, aus den Emiraten, Marokko, in Österreich sind. Und zwar Tausende den Ort beherrschen als Zielgruppe. Und der gesamte Ort auch in seinen Serviceeinrichtungen, in seiner Infrastruktur ausgerichtet ist auf diesen Klientel, der Hitze entweichen will. Also das sind auch ganz praktische Beispiele, dass sich da etwas tut. Es sind zwar noch Nebengeräusche, aber es ist auch hier angebracht, dass man früh genug die Nebengeräusche wahrnimmt.
Ja, ganz interessant, das fiel mir eben ein, als Herr Isenberg sprach, ist ja auch, dass einige dieser Destinationen, von denen man dann so sagt, ja, die könnten davon profitieren, wenn man denn Masse möchte, ja mittlerweile tatsächlich jetzt auch schon wieder unter so einer Over-Tourism-Erscheinung ihrerseits stöhnen. Ne? Wenn man sich da Island anguckt oder auch Teile von Norwegen, gerade so in
oder
der Region
Finnland haben
um
Sie
die Fjorde,
auch,
ne? Finnland beispielsweise, da gibt es ja schon einige, die sagen, hey Freunde, wir verkraften das nicht, wenn andauernd irgendwelche 5000 Leute Schiffe bei uns anlanden und ihre Besucher dann auf einmal ausspucken, klar.
Weil es geht ja bei diesem Aspekt nicht nur um den Einsatz von technischen Instrumenten wie Besucherlenkung oder Ähnliches. Es geht auch darum, und ich wiederhole nochmal, es geht hier um die Kunden. Wir möchten ja gerne, dass die Kunden einen Genuss an Reisen, Ferien und Urlaub haben. Es ist kein Genuss an Reisen, Ferien und Urlaub, wenn man in der Masse ertrinkt, wenn man eben diese ganzen Folgeerscheinungen erleben muss, die solche Ballungen mit sich bringen, dann macht das keinen Spaß. was auf die Dauer keinen Spaß macht, von dem wendet man sich vielleicht auch eines Tages ab. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, und das haben wir auch in einem dieser Punkte festgehalten, dass der Genuss des Reisens, das klingt ein bisschen überhöht, aber ich meine das ganz ernst, nicht verloren geht.
Nun ist ja unsere Tourismusindustrie sehr stark an, Sie sagten vorhin, pragmatischen Dingen, wie beispielsweise Wachstum, Masse, Skalenökonomie. Ne? Je mehr Reisen, desto billiger wird es, die irgendwo hin zu befördern und die dann vor Ort auch zu haben und zu halten. Diese Dinge haben was mit Effizienz auf der einen Seite zu tun. Sie sind aber Teil des Problems auch auf der anderen Seite. Wird sich dieses Thema auflösen lassen?
Das ist eine schwierige Sache, um das mal ganz klar zu sagen. Aber auch die Vertreter des großen Tourismus, der, sagen wir mal, der großen Zahlen, müssen ein Interesse haben, dass ihren Kunden das Spaß macht. Und man sieht ja jetzt schon bei jüngeren Kunden, man merkt es bei seinen eigenen Kindern, dass sie nicht mehr gewillt sind, diese, sagen wir mal, programmierten, standardisierten Urlaube, wie vielleicht noch Papa und Mama oder die Großeltern, zu akzeptieren, sondern sie sehen sich auch schon um nach mehr Individualität. Also das muss ein Veranstalter, der im Geschäft bleiben will, sehen. Und das tut er übrigens auch. Das tut er auch. Das tut er schon heute. Aber das bleibt ein gewisser Interessenskonflikt, der da ist. Und auch ein gewisser Kampf, eine gewisse Auseinandersetzung. Wir möchten aber propagieren, dass andere Segmente neben dem standardisierten, die Kultururlaub etc. wieder an Boden gewinnen, sodass ein gewisser Ausgleich da ist. Was auch gut für die Destination wäre.
Also Sie können das ja auch gut vergleichen mit anderen Bereichen in der Gesellschaft, wenn Sie den Handel nehmen. Also das ja, Sie haben ja unterschiedliche Erscheinungsformen bei dem Thema Reisen, so dass Sie, und wir glauben, dass das Reiseerlebnis sehr stark auch oft mit der Begegnung vor Ort, also die Erfahrung des neuen kulturellen Milieus, also das Reiseziel, das Licht, die Kulinarik, die Geschichte, die Menschen, die dort leben, die Mitreisenden, dass das eine entscheidende Rolle spielt, auch in Zukunft, und dass diese Erlebnismöglichkeiten eigentlich zunehmen sollten und auch unterstützt werden, damit und das ist natürlich ein Thema, was nicht mit der Skalierung von Reisen letzten Endes direkt übereinstimmt, nicht? Also solche Dinge sind teurer, aufwendiger, und da ist eine Gratwanderung, die wir beobachten, zu sehen, um damit auch in Zukunft weiter aber die Qualität des Reisens, des Reiseerlebnisses zu erreichen. Und von daher kümmern wir uns da so drum oder haben dann Interesse daran, diese Fragestellungen auch mit Blick auf die Reisenarrative letzten Endes zu verstärken.
Wir sehen also auch im Tourismus gibt es so etwas wie das Billig-T-Shirt aus China oder Bangladesch einerseits und den Biogemüsebauern um die Ecke aus der eigenen Region auf der anderen Seite. Und natürlich ist es für uns alle erstrebenswert, da einen Wandel hervorzutreiben. Lieber Herr Isenberg, lieber Herr Ilau, ich danke Ihnen sehr herzlich für die spannenden Einblicke, die Sie uns gegeben haben.
Ja.
Die Branche von 9. Eine Woche, ein Talk. Der Reise von 9 Podcast, präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.